Herzlich willkommen zum Paths of Purpose Podcast, dein Podcast für persönliche Weiterentwicklung, Leadership, große Visionen und Inspiration. Ich bin Simona Deckers, Mentorin und Gründerin von Shanti Company. Meine Mission ist es, Menschen mit zeitlosen Weisheiten zu empowern, ihre Visionen lebendig werden zu lassen und ihre großartigen Potenziale zu entfalten. Es ist meine Mission zu inspirieren, wie wir unser Leben verbessern, unsere Träume wahr werden lassen und in Leichtigkeit und Fülle leben. Heute sind Selbstwahrnehmung, Leadership und persönliche Weiterentwicklung die Fähigkeiten, die uns Sinn geben, uns privat und beruflich weiterbringen und erfüllen. Höre in diese neue Folge hinein, mach dir Notizen, stell dich auf Aha-Momente und neue Erkenntnisse ein. Teile diese Folge mit deinen Freunden. Die Welt braucht Positivität, Licht und Inspiration. Markiere mich oder schicke mir eine Nachricht auf Instagram oder LinkedIn, sodass wir connecten können. Auch dort findest du bei mir Motivation, Innovation und Power pur. Los geht's! Herzlich willkommen, Katja Diehl. Katja ist Autorin und Mobilitätsexpertin. Ich freue mich auf ein ganz spannendes Gespräch jetzt. Herzlich willkommen, liebe Katja.
Danke für die Einladung. Hallo.
Ja, Katja, sag mal, wie bist du zu deinem Thema gekommen? Mobilität ist ja, ein sperriges Thema auch irgendwie, ne? Es ist ja nicht so eingängig, dass man sagt, oh wow, das ist das Thema, das mir schon immer am Herzen lag, da muss ich, ne? Wie bist du dazu gekommen?
Ja, du skizzierst das schon ganz richtig. Ganz viele Leute fragen auch immer nach dem Moment, wo das passiert ist. Und das ist ja, wenn man so auf sein Leben guckt, oftmals gar nicht ein Moment, der dann dafür Sorge trägt, dass sich Dinge verändern. Das kann es natürlich geben. Aber bei mir war es eher der steigende Ungerechtigkeitsgedanke. Also ich habe ja 15 Jahre in allen möglichen Bereichen von Mobilität außerhalb des Autos gearbeitet. Also war im Bahnunternehmen, Busunternehmen, Carsharing, Logistik. Habe auch eine hohe Wertschätzung in der Zeit für die Menschen gewonnen, die dieses System machen, weil es ist sehr viel komplizierter, als wir manchmal so denken, wenn wir Bahn fahren. Und habe gemerkt, wie wichtig es ist, solche Produkte allen zugänglich zu machen. Und vor allen Dingen, wie wichtig es ist, dass man eine Wahl hat. Also, dass man selbst entscheiden kann, wie man unterwegs sein möchte und nicht gezwungen wird, wie es bei vielen Menschen leider mittlerweile der Fall ist, ein Auto zu unterhalten, ein Auto zu fahren. Und das ist so immer mehr mir bewusst geworden, je mehr ich mit dem Thema auseinandergesetzt habe. Dann habe ich diesen Apparat ja auch verlassen. Im November jetzt ist es 5 Jahre her. Und dann mich so ein bisschen auf die Suche begeben, wie kann ich das von außen verändern? Und habe als erstes den Podcast She Drives Mobility etabliert, weil ich zeigen wollte, es ist ein total spannendes Thema. Also Mobilität, da gibt es alle möglichen Facetten, wie man das mitgestalten kann. Ich wollte aber auch die weiblichen Stimmen, das war so der erste Schritt von Diversität, die ich da steigern wollte, sichtbar machen, die Frauen, die in der Branche arbeiten. Das ist natürlich nur der erste Schritt von Diversität. Aber der Grundgedanke ist wirklich, in Klimagerechtigkeit steckt ja auch Gerechtigkeit. Das vergessen wir aber häufig, weil wir sehr viel auf CO2 gucken. Mich treibt wirklich die Ungerechtigkeit an. Ich möchte, dass alle Menschen selbstbestimmt, wahlfrei unterwegs sind. Und das ist so mein Antrieb.
Spannend. Ich kann mir vorstellen, dass die Automobilindustrie, die ja eine extrem starke Lobby hat, eine extrem starke Industrie, ganz besonders in Deutschland ist, das gar nicht gefällt. Hast du da Gegenwind sofort bekommen? Oder wie war das für dich?
Ja, am Anfang, wenn du noch nicht so viele Reichweiten hast auf verschiedenen Plattformen, die es nun mal so gibt, dann ist das natürlich alles noch ganz gemütlich. Und ich muss zugeben, dass die Geschwindigkeit der Ausweitung der Sichtbarkeit doch ja mich überrascht hat. Klingt immer so ein bisschen wie Fishing for Compliments. Aber wenn du selber noch so ein bisschen auf der Suche bist und dich noch justierst und und einfach guckst, wie dein Weg sich so gestalten kannst und dann schon diese Gegenwehr erfährst, dann ist das natürlich etwas, was so ein bisschen Unruhe auch reinbringt. Und ich hatte das Jahr 2019 den Vorsatz erstmalig zu Silvester gefasst, immer einmal im Monat aus meiner Komfortzone zu gehen. Also bewusst auch Dinge zu tun, die ich nicht als angenehm empfinde, aus denen ich aber vielleicht für mich auch Rückschlüsse ziehen kann. Das war damals unter anderem auch mit jemandem mal einen Kaffee zu trinken, der die AfD wählt. Oder die erste eigene Keynote zu halten. Vorher habe ich ja immer für Menschen gesprochen. Ich war ja Marketingleitung, Pressesprecherin und so weiter. Und das erstmalig für sich selbst zu tun, ist natürlich eine ganz andere Nummer. Naja, die Komfortzonen-Ziele hatte ich da, glaube ich, schon nach 4 Monaten erreicht, als ich 12 Mal draußen war. Also da gab es schon relativ schnell, relativ krassen Gegenwind, relativ schnell auch bewusst ein Missdeuten von dem, was ich tun will. Ich wurde als Autohasserin geframed, was totaler Bullshit ist, weil ich halt selber einen Führerschein habe und meine Eltern im ländlichen Raum ja auch durch die Gegend fahren, weil sie nicht mehr fahren können. Also da habe ich schon gemerkt, wie manipulativ das auch alles sein kann und ja, wie sehr man manchmal auch auf in so Schubladen und Kästchen gesteckt wird, wo man sich gar nicht wohlfühlt. Hatte ich so nicht mit gerechnet, muss ich sagen, weil ich gar nicht so emotional zu irgendwelchen Transporten stehe. Habe aber kennengelernt, dass es andere gibt, die in das Auto ganz schön emotional reinschauen.
Ja, definitiv. Wie schützt du dich davor, vor dieser massiven Gegenwehr oder auch der, ich sag mal, im Hate?
Davor kann man sich nicht schützen, weil das natürlich immer auch die gegenüberliegende Seite letztlich macht und nicht unbedingt planbar. Ich hatte dieses Jahr hoffentlich den schwersten Monat, das war der Februar. Der wurde auch von HateAid netterweise analysiert. Allein was Twitter angeht, wo ich ja auch nicht mehr tätig bin. Und da hatte ich nach einem Auftritt bei Anne Will, was natürlich einem Millionenpublikum zugänglich ist, was live ist, hatte ich sozusagen einen planbaren Shitstorm. Da habe ich dann Menschen meine Social-Media-Accounts gegeben und meinen Mail-Account. Und die beiden waren ganz schön entsetzt, was da reinkam. Und ich habe gemerkt, ich bin da eigentlich schon dran gewöhnt, was ja auch nicht ganz gesund ist. Und dann gab es aber noch einen Anlass in Lübeck, der dann hinterher kam direkt. Und da hat halt auch HateAid analysiert, dass ich im sogenannten Darknet auf so rechtsradikalen Boards gelandet bin, dass man dazu aufgerufen hat, mich irgendwie zu belästigen und so weiter. Also da habe ich über Post, über nicht gewollte Pizza, die mir geschickt wurde, komische rechtsradikale Zeitungen, die für mich abonniert wurden. Also es ist mir ganz wichtig zu sagen, es gibt nicht mehr Offline und Online. Das kann man nicht mehr trennen. Viele machen das noch und sagen, ja, ist ja kein Wunder, du bist ja Social Media und ist nicht. Also das ist einfach Victim Blaming, ja. wenn man sowas sagt. Und da habe ich 51 Anzeigen gestellt, weil ich gesagt habe, das mache ich jetzt an einem Sonntag, dass ich jetzt 51 Anzeigen stelle, davon ist nur eine erfolgreich gewesen. Alles andere ist entweder unter die Meinungsfreiheit eingeordnet worden oder halt dadurch, dass ich auch gerade nicht hier so auch zu Hause bin, weil ich meine Eltern pflege. Du musst innerhalb von einer Woche postalisch bestätigen, die Anzeige wirklich stellen zu wollen. Und wenn du dann nicht zu Hause bist und dieser graue Brief hier liegt, dann verfällt das. Also ich habe ganz viele Facetten auch kennengelernt, wie das mit unserem Rechtssystem noch nicht so funktioniert. Und da ist der Schutz jetzt tatsächlich, ich habe einen Steady-Newsletter, den man abonnieren kann, absolut Euro im Monat. Und von diesen Einnahmen bezahle ich eine Person, die meine Mails macht und eine Person, die mir bei Instagram hilft, damit ich das einfach nicht mehr sehe. Die beiden sagen, hey, da war wieder was, geh rein, wenn du kräftig bist und dann stell mir wieder eine Anzeige, HateAid ist informiert und so. Aber ich habe gemerkt, wenn du solche Sachen kriegst, du liest die, ob du willst oder nicht. Also das zieht dich rein wie so ein Autounfall, wo man eigentlich auch nicht hingucken sollte. Und das ist sozusagen der Schutz und mein privates Umfeld hat überhaupt nichts mit der Mobilitätswende zu tun. Es sind auch, ich gehe sehr vorsichtig mit dem Freundesbegriff um. Familie und Freunde sind dann natürlich auch ein Rückzugsort, den ich habe. Und ich glaube, wenn ich die Wahl hätte, wäre ich vielleicht auch nicht mehr tätig, weil es schon sehr massiv war. Aber es ist halt zu einer Mission geworden, ob ich will oder nicht. Also ich bin noch hier und ich schreibe jetzt ein zweites Buch. Die Idee ist entstanden in diesem Februar und ich glaube, ein schlimmeres Ding kann man seinen Hatern auch gar nicht antun.
Schön. Du bleibst dran, du gibst nicht auf, das ist das Wichtigste, ne? Und bei all dieser starken Gegenwehr hast du ja auch fantastische Erfolge und Preise bekommen. Das Verkehrsministerium hat dir einen Preis verliehen. Wie kam das? Ich meine, man denkt häufig, Verkehrsministerium, ja, machen Schulterschluss mit der Automobilindustrie, aber da tut sich doch auch sehr viel, oder?
Ja, zumindest haben die eine Jury, die mir sehr zugetan war. Der Verkehrsminister und auch Menschen wie StaatssekretärInnen waren halt nicht vor Ort. Und die Jury hat uns die Preise verliehen. Ich glaube, relativ sicher bin ich mir, dass das nicht unbedingt auf dem Wunsch von Herrn Wissing passiert ist. Was ich aber sehr berührend fand, ich habe die Kategorie Menschen da verliehen bekommen von der Jury. Ich habe aber auch den Publikumspreis bekommen. Und das hat mich schon, da musste ich auch ein bisschen schneller von der Bühne, sogar ohne Preis, weil ich gemerkt habe, mir steigen jetzt doch so ein paar Tränchen in die Augen. Da haben wir gesagt, Katja, du musst den Preis. Mega professionell. Aber das hat mich schon berührt, weil ich gemerkt habe, okay, bei aller Gegenwehr und bei allem Anarbeiten, vielleicht sogar auch gegen deutsche Verkehrspolitik, gibt es da Menschen, die meine Arbeit schätzen. Und es ist nicht ganz einfach, weil in Deutschland heißt es ja immer, nicht gemeckert ist genug gelobt. Und das unterschätzen die Leute immer, dass man gerne auch mal hört, dass man auf dem richtigen Weg ist und dass die Arbeit wertvoll ist. Also ich habe mir das selber auch vorgenommen und lebe das auch, dass ich anderen sage, dass ich sehr wertschätze, was sie tun. Weil ich glaube, das darf man nicht vergessen. Das ist sozusagen der Lohn, den man auch bezahlen kann, ohne dass es was kostet. Und auch diese 5 € im Monat für den Steady Newsletter. Da kriegst du 4 Ausgaben pro Monat, einmal am Wochenende von mir, meine Gedanken. Na, das ist nicht viel. Aber ich denke mir, wenn viele Leute 5 € im Monat in die Hand nehmen, dann habe ich ein Grundeinkommen und dann kann ich mich irgendwie ganz frei gestalten, weil wir leben im Kapitalismus auch. Ich muss Miete bezahlen. Ja, natürlich. Und das sind so Dinge, wo ich merke, dass die Art und Weise, wie ich arbeite, noch nicht so verstanden wird, dass ich halt auch Geld verdienen will, weil ich finde, es gibt ganz schön viel Geld für ganz schön viel Bullshit. Und da halte ich doch das, was ich tue, auch für ein bisschen wertvoller. Und da musste ich auch lernen, dass ich tatsächlich in dieses Selbstmarketing gehen muss. Das ist mir ein bisschen unangenehm immer. Aber es hilft ja nichts. Und das ist was, wo solche Preise natürlich eine Rolle spielen, aber fast noch wertvoller ist, wenn Leute sich durch meine Arbeit auf den Weg machen oder bestärkt fühlen oder auch aus Tälern kommen, wo sie so müde und erschöpft sind, aber merken, hey, durch dich und deinen Newsletter habe ich jetzt nochmal so eine Idee, da gehe ich nochmal weiter. Also das ist was ich total schön finde.
Ja, total schön, ja. Kommen wir auf die Mobilität zurück. Was oder wo, in welchem Land siehst du Mobilität, so wie das deine Mission ist, dass jeder die freie Wahl hat, am besten umgesetzt? Gibt es das schon, dass du sagst, Mensch, das ist fantastisch, wie das da passiert, da könnten wir hingucken und das kommt so meiner Vision am nächsten? Oder sagst du, nee, da gibt es noch viel Arbeit?
Ja, also das ist natürlich was, das ist ja ein weltweites Phänomen außerhalb der Länder, die wir mal Entwicklungsländer genannt haben. Haben ja alle sich auf diese Automobilität gestürzt. Das ist ja etwas, was, das merke ich auch an meiner Arbeit, das ist ja nicht nur Mobilität. Hinter dem Auto steckt ja total viel mehr. Also das ist nicht von A nach B kommen, weil dann würden ganz viele Menschen auch gar kein Auto haben, weil dafür ist es viel zu teuer. Und das ist was, wo beginnend in Amerika, die hatten sehr viel schneller Autos als wir in Deutschland zum Beispiel. Bei uns kam es ja erst mit Hitler und dem Volkswagen und all den schlimmen Geschichten, die dahinter stecken. Aber in Amerika hat natürlich der Nukleus von all dem, was wir alle kopiert haben, stattgefunden, dieser Traum vom Eigenheim und Auto. Und da habe ich jetzt in der Recherche zu dem Buch, was ich gerade schreibe, auch nochmal tief reingeguckt, was ist da eigentlich passiert. Und ja, es ist, glaube ich, auch etwas gewesen, was durchaus sein Momentum hatte, so aus einer Wirtschaftsrezession rauskommend, diese unglaublichen, was es bei uns ja gar nicht so in dieser Ausprägung gibt, Thralls, also es gibt ja in Amerika Vororte, das sind Millionenstädte eigentlich. Und das hatte sicherlich irgendwie so eine Art von Zeitgeist, weil damit ein großes Versprechen von Individualisierung, selbstbestimmter Mobilität, das, was wir auch immer wieder so in das Freiheitsnarrativ, ne, so ein bisschen wie der Marlboro Man, der irgendwie auch immer in der Wüste stand und geraucht hat, wo ich immer denke, warum eigentlich? Aber das ist ja was, was wir kopiert haben, was wir übernommen haben, wo wir nicht eine eigene Idee entwickelt haben, sondern wo wir nach den zwei Weltkriegen unfassbar viel nochmal abgerissen haben an Infrastruktur, an Kirchen, an Schlössern, an tollen alten Häusern, um im wahrsten Sinne Autobahnen durch die Städte zu ziehen. Aber auch der ländliche Raum ist ja so geprägt. Und das ist halt etwas, wo ich natürlich das in allen westlichen, in Anführungszeichen, Ländern so sehe, dass das alle gemacht haben. Aber ich war letztes Jahr 5 Wochen auf Interrail-Tour mit meinem Faltrad und habe gesehen, was in Paris, Barcelona, Skandinavien und so weiter passiert. Also was man hervorheben kann, sind natürlich die skandinavischen Länder und die Niederlande. Und die Niederlande haben schon in den 70ern diese Kampagne Stop the Kindermord gehabt, weil unglaublich viele Kinder im Straßenverkehr umgekommen sind. Und das war auch nicht nur romantisch. Also da haben auch Barrikaden gebrannt und da haben sich Leute auf die Straßen gelegt, was uns vielleicht auch bekannt vorkommt in heutiger Zeit. Aber da haben sie tatsächlich geschafft, von dieser sehr autozentrierten Denke wegzukommen. Du hast nicht unbedingt weniger Autos in den Niederlanden, aber du hast sichere Wege als Radfahrerin. Und das ist schon mal ein Unterschied, dass du genauso gesehen wirst, wie jemand, der ein Auto fährt.
Ja.
Da fährst du ganz anders Rad, als du es hier in Deutschland machst. Von daher würde ich das Land auf jeden Fall hervorheben. Dann auch die gewisse Lässigkeit, die in skandinavischen Räumen existiert. Die fahren in Kopenhagen nicht so viel Rad, weil sie so Ökos sind, sondern weil es einfach ihnen leicht gemacht wird, Rad zu fahren. Also diese Lässigkeit würde ich uns auch wünschen, weil ich finde es lässiger, irgendwie immer die Mobilität zu nutzen, die gerade die beste ist, als immer im Auto zu sitzen.
Ja.
Und ich bin auch froh, dass ich das nicht muss. Und damit sind wir schon bei dem Punkt, ich bin privilegiert, dass ich kein Auto haben muss. Und das kann ja eigentlich nicht sein, dass es ein Privileg ist, ein Leben ohne Auto leben zu können. Das muss irgendwie, finde ich, auch anhand des Grundgesetzes hinterfragt werden, weil da steht schon in den ersten 3 Artikeln, dass man erstens ein Recht auf körperliche Unversehrtheit hat und zweitens sein Leben frei gestalten soll. Heute können auch mal Menschen, die keinen Führerschein haben oder aber auch kein Auto, ihr Leben nicht frei gestalten in dem Sinne, dass sie nicht überall in Deutschland leben können, sondern nur da, wo Alternativen zum Auto existieren. Und das ist halt das, wo ich auch ansetze, dass ich sage, das ist für mich etwas, was sich nicht so selbstbestimmt und nicht so demokratisch anfühlt. Und wenn Leute Auto fahren wollen, ja meine Güte, die werde ich nicht verändern. Das geht halt nur über bestimmte regulatorische Maßnahmen. Aber ich möchte, dass wir für die Leute Sorge tragen, die nicht Auto fahren wollen oder können. Und da habe ich manchmal das Gefühl, dass zu sagen, ich habe keinen Führerschein oder ich möchte nicht Auto fahren, sowas ist wie auf einer harten Party zu sagen, ich möchte aber keinen Alkohol trinken. Das wird immer hinterfragt. Ja. Ne? Und das sollte eigentlich selbstverständlich sein, dass jemand sagt, nein, ich möchte nicht Auto fahren. Ich habe da Ängste, mir ist das zu viel. Ich habe das Geld nicht, weil heutzutage kostet ein Führerschein, glaube ich, schon 3.000 Euro. Ne? Das kann nicht mehr jede Familie ihrem Kind schenken, zum Beispiel, wie es früher so üblich war. Und da setze ich halt an und da sehe ich Länder, die da schon weiter sind als wir, auf jeden Fall. Und in einem letzter Punkt, in einem Interview zu meinem Buch hat jemand gesagt, du kannst ja nur hier so drüber reden, die ganzen Best Cases. Vielleicht ist Deutschland einfach der Worst Case. Und das fand ich voll bitter, aber irgendwie dachte ich so, ja scheiße, das kann sein, dass wir einfach wirklich das schlechteste Beispiel der Mobilitätswende sind. Wir haben immer noch steigende Emissionen, wir haben steigende Pkw-Zulassungszahlen. Wir haben 83 Millionen Menschen, die in Deutschland leben und 49 Millionen Autos. 13 Millionen Erwachsene haben keinen Führerschein. 13 Millionen Kinder sind zu jung. Es sind 26 Millionen. Wo sind diese ganzen Karren? Wer fährt die? Wer hat die? Und ja, du musst uns jetzt auch gerade lachen, aber irgendwie ist es so ein Lachen, was einem im Halse stecken bleibt, finde ich.
Definitiv. Da kommen wir auch zu meiner nächsten Frage. Was sind die Herausforderungen, die es zu bewältigen gibt für dich?
Ja, es ist natürlich etwas, wo man schnell von bestimmten Leuten, ja, jetzt steht sie da wieder auf ihrer Yogamatte und so, ne? Weil das hat für mich etwas, also ich bin ein spiritueller Mensch, ohne das jetzt zu überfrachten, aber ich fühle die Verbundenheit Also wir machen ja im Westlichen auch den Fehler von Umwelt und nicht von Mitwelt zu sprechen. Das ist schon der krasseste Fehler, finde ich, den man machen kann, weil wir ohne diese Umwelt ja nicht existieren können. Das merken wir ja jetzt auch gerade in der Klimakatastrophe. Das merken vor allen Dingen Menschen im globalen Süden,
ja,
die sich schon auf die Flucht machen. Und ich habe ein Buch gelesen, das Zeitalter der Resilienz, wo ganz pragmatisch drauf geguckt wird, ich glaube, bis auf die Zähne und irgendein Bereich im Gehirn erneuern sich alle Zellen alle 14 Tage, alle 4 Monate in unterschiedlicher Geschwindigkeit. Will heißen, in mir drin ist ein Fliederbusch, genauso wie ein Hahn, der mal gestorben ist oder keine Ahnung was. Also da ist ja ein ständiger Austausch. Und ich glaube, das Schwierige ist, von diesen Materiellen wegzukommen. Wenn wir ein trauriges Inneres haben, was keinen Selbstwert hat, dann suchen wir unseren Wert im Außen. Und das ist etwas, was sehr fragil ist, weil dieses Außen ja nichts ist, was stabil ist. Das sehen wir auch gerade in dieser Zeit der multiplen Krisen. Und dazu gehört natürlich ein Auto. Ein Auto ist das größte portable Statussymbol. Da guckt keiner, ist das geleast, ist das auf 3 Krediten aufbauen, sondern wir sehen dieses Auto. Dann sehen wir den Menschen, der aussteigt. Also das Auto macht erst den Eindruck und dann kommt der Mensch. Und das ist was für viele eine Bedeutung hat, die sie nie zugeben würden, glaube ich. Weil es mittlerweile auch schon anfängt, so ein bisschen schambehaftet zu sein, sehr große Autos zu fahren. Aber das ist was damit drin steckt. Im Auto steckt aber auch, und das ist ja auch Teil meiner Arbeit, Safe Space. Also mehrfach marginalisierte Gruppen. Eine schwarze Frau mit 4 Kindern, die fährt in Berlin nicht mehr U-Bahn, wenn sie mehrfach Rassismus erlebt hat. Eine Transfrau fährt nicht mehr in Bus, wenn sie an der Haltestelle belästigt wurde. Und das ist halt was, wo wir merken, wenn du Mobilitätswende nimmst und mit deinem Fingernagel dran kratzt, dann kommt sehr schnell unter diesem dünnen Lack eigentlich etwas, was gesellschaftliche Transformation heißt, was neue Werte und Normen heißt, füreinander Sorge tragen. Und der dritte Punkt ist, durch diese Automobilisierung, die ja ehrlich gesagt gar nicht mobil ist, sondern meistens steht, weil es sind nur 10% aller Autos maximal gleichzeitig unterwegs. Und ein Auto in Deutschland wird 45 Minuten am Tag bewegt. Also es ist nicht mobil, sondern es ist immobil. Aber wenn wir Auto fahren, dann kapseln wir uns ab. Dann sind wir in dieser Stahlschachtel. Steigen da ein, wo die Komfortzone ist, steigen da aus, wo die Komfortzone ist und begegnen dem Fremden, der Fremden, in Anführungszeichen, nicht mehr. Und meiner Meinung nach ist es so ein ganz großes Problem, was wir gesellschaftlich haben, dass wir uns nicht mehr zufällig begegnen. Also auch bei meinen Eltern im ländlichen Raum siehst du kaum noch Menschen, die am Zaun stehen und sich unterhalten. Das war früher so ein Bild, was ich hatte. Wenn ich da mit dem Rad lang bin, da waren immer Menschen und NachbarInnen, die sich so unterhalten haben. Und jetzt fährt man so grüßen im Auto aneinander vorbei. Und das erzeugt natürlich Ängste, wenn man nicht weiß, wer ist denn der andere überhaupt und was beschäftigt den? Und schon beim Bahn- und Busfahren hast du das. Da kommst du auch manchmal in Situationen, wo ich dankbar bin für meine Noise-Canceling-Kopfhörer. Aber natürlich kriegst du mal andere Lebenswelten mit und kriegst auch mit, die sind ja gar nicht so, wie alle uns von der AfD einreden wollen oder so. Ne? Also ich glaube, wir müssen aus den Autos aussteigen, um Demokratie zu schützen.
Wow, das ist ein Megapunkt, ja. Dass es ein politischer Akt ist, ne? Dass noch nicht mal einfach nur auf der privaten, individuellen Ebene ist. Ja, Wahnsinn. Gibt es einen Trend oder eine Entwicklung, die dich unglaublich fasziniert?
Das ist vor allen Dingen bezogen auf Deutschland die Mobilitätswende von unten. Also ich schreibe dieses Buch ja auch, um zu zeigen, egal was du machst, das ist wichtig, dass du was machst. Weil uns wird ja schnell eingeredet und dann hatte ich auch so ein bisschen so eine pendelnde Bewegung, weil es natürlich stimmt, ohne die große Politik sind die großen Veränderungen nicht möglich. Andererseits sind wir aber auch Politik. Also die sitzen nicht nur im Bundestag oder im Landtag oder in irgendwelchen Gremien. Und das begeistert mich total. Ich weiß gar nicht, ich glaube, wir haben an die 50 Radentscheide in Deutschland gehabt, das gibt es auch in den ländlichen Raum. Es gibt die Critical Mass, was so diese Bewegung ist, auf Fahrräder. Das ist ja ein total feministisches Verkehrsmittel, weil es billig ist, wenig Platz und Ressourcen verbraucht. Wenn du so ein Basic-Rad kaufst, ist es noch nicht mal viel Kosten und du kannst es vielleicht sogar selbst reparieren. Also es ist sehr vor der Automobilisierung auch ein Fahrzeug für Frauen gewesen, was sehr befreit hat. Die Suffragetten haben für das Frauenwahlrecht ihre Dinge auf dem Fahrrad gemacht, weil das damals überhaupt nicht schicklich war, dass die Frau eine eigene Mobilität hat, jenseits vom Vater oder Ehemann. Und das begeistert mich total. Auch diese Bici-Bus, es kommt aus Spanien. Da fahren morgens Eltern mit ihren Kindern in so einer Art Fahrradkonvoi zur Schule. Das sind halt ganz, ganz empowernde Bilder, die es da gibt, weil die Kinder einfach total begeistert sind. Die kommen wach in der Schule an, haben sich schon unterhalten, haben schon sozial miteinander irgendwie interagiert. Und das sind Dinge, wo ich fast traurig bin, dass sie mich faszinieren, weil eigentlich sollten sie normal sein. Aber ich glaube, das sind die Dinge, wo wir so für ein paar Minuten in die Zukunft gucken. Und die Zukunft, und das ist das Schwierige an der Mobilitätswende, liegt zum Teil in der Vergangenheit. Also wir wollen ja mit dem Streben immer nach vorne, wir wollen immer mehr, wir wollen immer höher, schneller, weiter, weil das ist so unsere Sozialisation. Vom Tellerwäscher zum Millionär, alle können es schaffen. Das sind ja ganz viele toxische Dinge, die einfach Lügen sind. Und das ist was, wo ich glaube, dass da ganz viel Kraft drin liegt, im Sinne von basisdemokratisch zu sagen, wir akzeptieren das nicht. Wir akzeptieren nicht, dass unsere Orte Transitorte geworden sind. Wir akzeptieren nicht, dass Hamburg Eimsbüttel, wo ich lebe, mittlerweile aussieht wie das größte Autohaus der Welt. Wir akzeptieren nicht, dass wir uns nicht begegnen als NachbarInnen, weil wir einfach immer auf der Straßenseite bleiben, wo wir wohnen, weil unser Kopf sagt, nee, ey, komm, du gehst jetzt nicht in die Straße, dann musst du durch zwei geparkte Reihen, durch zwei fahrende Reihen. Und das fasziniert mich, weil ich merke, wie einfach es ist, da Veränderungen zu machen. Es ist so einfach. Und das siehst du an diesen ganzen Veränderungen in Europa. Das sind ja auch Menschen, die ich im Buch porträtiere. Das sind Menschen, die nicht in die Politik gehen, um die Macht, die sie selber dadurch bekommen, zu erhalten, sondern die riskieren, abgewählt zu werden, weil sie die Welt verändern wollen. Und das inspiriert mich sehr.
Da habe ich auch mal einen Spruch gelesen. Wir brauchen heute Politiker und Menschen, die keine Angst vor Gegenwind, keine Angst vor Kritik haben, keine Angst davor haben, abgewählt zu werden, aber die Veränderung umsetzen. Und das finde ich total, total schön, ja. Gibt es ein Projekt oder etwas, was du erreicht hast, auf das du besonders stolz bist?
Die beiden Bücher. Weil das erste Buch habe ich in der krassesten Post-Covid-Phase und in dem damals heftigsten Shitstorm, der jetzt schon wieder ein kleinerer Shitstorm ist, geschrieben. Also da bin ich wirklich, ich bin ganz schlecht darin, stolz auf mich selber zu sein. Das hat Gründe, aber ich weiß um diese Gründe und umso mehr sind es diese beiden Bücher. Weil ich weiß, in welchen Rahmenbedingungen sie entstanden sind. Also das aktuelle Buch ist halt in einem Jahr entstanden, 2023, was wirklich einfach das schwerste Jahr meines Lebens hoffentlich war. Ich weiß nicht, ob da noch andere kommen. Aber sowohl familiär als auch persönlich sind da unglaublich viele fiese Dinge passiert. Einmal war es halt dieser Februar mit den ganzen Morddrohungen, dann halt mit meinen Eltern was und das ist auch, was ich zu meiner Lektorin gesagt habe, egal was kommt, dieses Buch kommt raus. Und da bin ich unglaublich stolz drauf. Ich werde jetzt nächste Woche die letzte Lesung von Autokorrektur gemacht haben. Ich habe teilweise bis zu 6 Tage die Woche gelesen und hoffentlich Menschen angezündet. Und mit dem zweiten Buch bringe ich hoffentlich Menschen ins Handeln, weil ich einfach zeige, wie einfach das doch alles ist, wenn wir alle zusammenhalten. Und das ist was, diese beiden Bücher, wo ich stolz drauf bin, weil ich glaube, es ist nicht immer so gut, wie ich das so mache, über meine Grenzen zu gehen. Aber da war es halt wirklich mal was, wo ich im Nachhinein auch anfassen konnte, was ich da gemacht habe, meine ganzen Gedanken an einen Ort aufzubringen. Und wer schon mal Bücher geschrieben hat, weiß auch, dass es gar nicht so einfach ist, wie man immer denkt. Und dass man auch nicht alt wird. Aber das ist auf jeden Fall was, wo ich denke, dass ja, das sind die beiden Babys sozusagen, auf die ich stolz bin.
Wunderschön. Gibt es Ziele oder Projekte, die du momentan verfolgst, die dir wichtig sind? Natürlich dein Buch, ne? Aber also generell.
Ja, also ich bin morgen in so einer Damenrunde. Es geht ja momentan viel um Diversität und um Frauen in Führung und so weiter. Und ich bin sehr unzufrieden mit uns Frauen, weil wir manchmal patriarchale Dinge manifestieren. Und es hat auch ganz gute Gründe. Und ich weiß auch, woher sowas kommt. Aber wir sind halt die Suffragetten in dem Sinne. Also wir sollten, du und ich, optisch zumindest, sind wir die zwei Privilegierten nach dem weißen mittelalten Mann. Wir sollten unsere Privilegien nutzen, anderen Menschen Räume zu eröffnen und andere Stimmen hörbar zu machen. Und das ist was, wo ich momentan einen richtig großen Bedarf sehe, dass wir das tun und uns aktiv gegen die Faschisierung unserer Gesellschaft zu stellen. Also da auch nicht zu schweigen, wenn im Betrieb jemand rassistischen Kackscheiß erzählt, nicht zu schweigen, wenn unter dem Weihnachtsbaum der eine Onkel wieder irgendwie so Kram erzählt. Weil das ist etwas, wo ich als Tochter zweier geflüchteter Menschen, die noch leben, die ich anfassen kann, nicht verstehen kann, wie wir anderen Menschen verwehren, bei uns halt Zuflucht zu finden. Und das ist was, wo ich die letzten Lesungen auch so begonnen habe, mit solchen Statements, wo ich auch gemerkt habe, da hat sogar jemand zu mir mal gesagt auf dem Podium, wir wollen es aber nicht hier so politisch werden. Habe ich gesagt, also wenn wir jetzt nicht politisch werden, dann weiß ich nicht, wann sonst. Und das ist wirklich was, ich sehe tatsächlich die Demokratie in Gefahr und ich sehe, woher die Gefahr auch kommt in der Nichtbegegnung. Und da versuche ich, Räume zu eröffnen, Menschen zu verknüpfen, aber selbst auch Teil in dieser DemokratieschützerInnen oder so zu sein, die auch aussprechen, was ganz falsch läuft. Weil wir sehen zum Beispiel ja gerade in Italien, da wird gerade das Bürgergeld, also Menschen in Armut und ohne Arbeit kriegen kein Geld mehr. Und in Deutschland hast du 502 Euro Bürgergeld. Da sollte mal jeder, der jetzt gerade hier so zuhört, überlegen, wie man damit einen Monat gestaltet. Und ich möchte nicht mehr, dass Menschen, die privilegiert sind, ich will in 2024 keine Elterngelddebatte von 300.000 Euro Haushalten mehr erleben, wenn die Kindergrundsicherung obsolet ist. Jetzt kriegen alle weniger. Na geil. Und da bin ich jemand, wo die Leute auch sagen, boah, Katja, jetzt fokussiere dich doch mal auf Mobilität. Nee, geht nicht. Also wenn ich die Mobilität gut machen will, dann muss es allen Leuten gut gehen. Und da heißt es auch anzuerkennen, ich habe Privilegien. Ich bin nicht hart erarbeitet an diesen Punkt gekommen, sondern bin eine weiße Frau mit einem deutschen Pass und einem Elternhaus, das erste Generation nach Arbeiter war. Mein Vater hat halt Abi. Und das sind Sachen, wo ich so demütig bin. Und das sage ich jeden Morgen, Danke und Demut. Das sind die wirklich, ohne Witz, jeden Morgen sage ich das. Weil ich habe das nicht verdient. Ich habe es geschenkt bekommen. Und da mit dran zu arbeiten, das sollte sich dessen bewusst werden, wie viel von dem, was wir an Lebensstandard hier gerade mit Zähnen und Klauen verteidigen, Geschenke sind und Raub. Daran möchte ich mitarbeiten, ja.
Fantastisch, ja. Was hat dich am meisten beeinflusst? Eine Person, ein Buch, ein Film? Was hat dir irgendwie so eine Richtung gegeben oder Augen geöffnet?
Ja, es klang, glaube ich, schon durch meine Eltern. Also meine Mama hat im ländlichen Raum eine AIDS-Hilfe aufgebaut. Als Kind fand ich das nicht so cool, weil alle Mütter waren zu Hause und meine Mama hat noch nicht mal richtig gearbeitet. Es war ein Ehrenamt, aber es war, glaube ich, wirklich von der Stundenzahl im Nachhinein wie ein Job. Und im Emsland sowas aufzubauen, zu Beginn, also wir haben dann irgendwie im Nachhinein so drüber gesprochen, zu Beginn gab es dann nur einen Arzt, der überhaupt HIV-Positive behandelt hat. Und ich habe als Kind manchmal nicht verstanden, warum Männer, die ich aus der Zeitung kannte, auf einmal in diesem Raum andere Männer geküsst haben, obwohl die doch in der Zeitung anders sich dargestellt haben. Na, alles so Dinge, die ich natürlich als erwachsene Frau verstehe, weil viel da auch heimlich ablaufen musste, weil es halt ein sehr konservativer Bereich auch war. Und da habe ich, glaube ich, sehe ich jetzt auch an meinen Eltern, wo sie alt sind, dass ich den Fehler hoffentlich nicht mache, dass ich bis zum, ich sag mal in Anführungszeichen, bitteren Ende mich hinter alles stelle. Aber die Tendenz habe ich auch. Also du kannst mit mir sehr viel machen, but don't touch my body. Also wenn du anderen Leuten Ungerechtigkeit antust und so, da gehe ich auch über meine Grenzen, das ist auch nicht immer gesund. Aber von den beiden habe ich auf jeden Fall gelernt. Mein Vater stand irgendwie, kurz nachdem er 80 geworden war, da gab es wieder so ein Bashing gegen Annalena Baerbock. Und irgend so ein blödes Titelbild von Spiegel oder Stern, keine Ahnung. Und da hat er mich gefragt, ob er auch Feminist sein kann. Also ob das als Mann eigentlich geht, weil er hätte immer versucht, Frauen in Führung zu bringen. Und die hätten das nie gewollt. Das waren so die 80er, 90er Jahre, wo er das versucht hat. Und ich so, ja, Papa, das war damals nicht die Zeit. Die Frauen haben das wahrscheinlich sogar recht bewusst entschieden, weil es gab kaum Frauen, die Führungspositionen hatten. Das wäre für die wahrscheinlich, hast du ja an mir gesehen, ich war auch Abteilungsleiterin und einzige Frau, wie schwierig das ist, aber da habe ich gesagt, aber dann, das ist schon feministisch, wenn du das versuchst. Und also ich habe vom Papa den Humor und dieses sich selbst nicht so ernst nehmen, habe ich von beiden und von meiner Mutter auf jeden Fall für andere Sorge tragen und die Welt ein Stück besser hinterlassen.
Ganz zum Abschluss, Katja, was ist so eine Message, die ganz tief und hell in deinem Herzen leuchtet? Also was möchtest du als Message mitgeben?
Ja, ich glaube wirklich, das ist für mich, ich kann das alles nachvollziehen, weil ich ja selber in diesem Konzernalltag dabei war und mich passend gemacht habe und immer das Gefühl hatte, ich bin dieser Guppi, der irgendwie in die andere Richtung schwimmen will und alle schwimmen aber dahin und dann schwimmt der Guppi halt auch mit. Also ich hatte ja sogar zwei Kleiderschränke, einmal für die Arbeit und um mich möglichst konform zu zeigen und habe mich abends dann wirklich umgezogen, als hätte ich eine Uniform. Ja. Und ich glaube, was ganz hell in allen klingen sollte, was aber viele vielleicht auch noch nicht wagen, ist den Sinn in sich selbst zu finden und sich nicht zu verbiegen. Und da sehe ich auch so Tendenzen gerade, dass da viel rückwärts geht. Ich habe gestern gelesen, bestimmte Autokonzerne holen ihre Leute wieder in die Büros, obwohl sie lange Zeit jetzt nicht im Büro arbeiten mussten. Das sind so Controlletti-Sachen, die ich nicht verstehe, in denen ich aber auch drin war. Ich hatte einen Chef, der nicht wollte, dass man Homeoffice macht, der aber ständig auf irgendwelchen Dubai-Konferenzen und so weiter war. Und da glaube ich, braucht man Zeit, die man sich schenken muss, selber schenken muss, um mal wirklich sich mit sich auseinanderzusetzen. Und die Menschen, die gerade die Welt verändern, sind alles Menschen, die von der Gesellschaft als beschädigt betrachtet werden. Also entweder neurodivers oder sie hatten Trauerfälle oder schlimme Krankheiten, die sie überwunden haben. Und ein Kumpel von mir nennt uns immer Weirdos. Und ich glaube aber, dass die Weirdos der Normalzustand sind. Dass nicht die Menschen, die funktionieren und die immer funktionieren und immer auf dem gleichen Level sind, die sind, die menschlich sind. Sondern die, die ihre Kittstellen, ihre Sprungstellen, ihre Risse sehr bewusst ins Leben integriert haben. Und da würde ich mich freuen, wenn ganz viele Leute sich einfach eingeladen fühlen, den Weirdo oder die Weirdo in sich zu entdecken und zu pflegen. Und das kann ja auch erstmal im Verborgenen passieren. Und dann geht man vielleicht in eine Teilzeitbeschäftigung und gönnt sich Zeit für andere Dinge, wenn man das Privileg hat. Aber ich glaube nicht unbedingt an Wiedergeburt. Und dieses Leben ist ein Geschenk. Und das damit zu verbringen mit Sachen und mit Menschen, die einem nicht gut tun, ist einfach toxisch.
Ja. Toll, super. Super inspirierend, Katja. Ganz, ganz toll. Also, fantastisch. Also ich lasse das einfach so stehen. Vielen, vielen Dank für die tollen Gedanken, für die tollen Reflexionen. Vielen Dank für deine Zeit und danke, dass du bei uns warst.
Ja, und an alle, die zugehört haben, danke für eure Zeit, die ihr uns geschenkt habt.
Schön, dass du hier bist. Ich bin Simona Deckers und dies ist der Path of Purpose Podcast.